Deutschlandfunk, Andruck.
Demokratie, die liberale Gesellschaft ist nicht das Ende der Geschichte. Das hat jeder, der es geglaubt hat, in den letzten 10, 15 Jahren lernen müssen. Im Gegenteil, Demokratie und liberale Gesellschaft sind in Gefahr, wenn bei Landtagswahlen 2/3 der Stimmen an Putin-Sympathisanten gehen, wie in Thüringen, ist klar. So beliebt ist das Modell, in dem wir leben, offenbar nicht. Viele wünschen sich dem Anschein nach ein autoritäres System oder haben zumindest aus unterschiedlichen Gründen eine Art Skepsis gegenüber der Demokratie westlicher Prägung entwickelt. Das gilt für West- wie für Ostdeutschland. In Bayern holte die AfD bei den letzten Landtagswahlen 14%. Die 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland haben jedoch gerade gezeigt, wie ausgeprägt das Problem dort ist. Darüber spreche ich jetzt mit Ilko Sascha Kowalczuk. Er ist Historiker und Publizist und einer der Experten für die Geschichte der DDR. Und er hat das Buch Freiheitsschock veröffentlicht, dem es gelingt, diese Besonderheiten in Ostdeutschland zu erklären. Herzlich willkommen, Herr Kowalczuk.
Hallo.
Herr Kowalczuk, bevor wir diese Erklärungen, die Ihr Buch bietet, besprechen, lassen Sie uns über Ihre Motivation reden. Sie schreiben, so wie man nicht hungrig in den Supermarkt gehen soll, sollte man auch wütend kein Buch schreiben. Sie haben das trotzdem gemacht und die Dinge, die Sie wütend machen, sind unter anderem Geschichtsvergessenheit, sind Ostalgie. Können Sie einmal noch mal genauer ausführen, was macht Sie wütend, was hat Sie dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben?
Ich war nicht wütend, als ich das Buch geschrieben habe. Ich habe das an einer Stelle in dem Buch am Anfang mal geschrieben und seitdem wird mir das praktisch in jedem Gespräch um die Ohren gehauen. Ich war nicht wütend, weil Wut lässt einen ja so ein bisschen verzerren, auch im Kopf. Was ich bin, ist engagiert und ich bin sehr besorgt. Und das ist der Ausgangspunkt für das Schreiben dieses Buches. Ich bin besorgt, dass Demokratie und Freiheit in Deutschland, in Europa arg bedroht sind, dass sie buchstäblich den Bach runtergehen könnten. Und Freiheit ist mein Lebensthema. Ich hoffe, nicht nur mein Lebensthema. Und deswegen habe ich ein engagiertes Buch geschrieben, um gegen die Verharmlosung der Vergangenheit, gegen die Unaufrichtigkeit und gegen auch sozusagen antidemokratische und antifreiheitliche Tendenzen, die es überall in Westeuropa und in Europa gibt, mit meinen Mitteln, und mein Mittel ist das Mittel des Wortes, anzuschreiben.
Freiheit, schreiben Sie, wird denunziert. Auf welche Weise genau passiert das?
Na, ich erzähle eine Geschichte. Als die Mauer durchbrochen wurde von der Freiheitsrevolution 1989, bin ich sehr schnell natürlich auch in den Teil meiner Heimatstadt gegangen, um das endlich genauer kennenzulernen, der mir bisher verschlossen wurde in Berlin. Ich bin ja in Ostberlin groß geworden. Ich hatte eine ganze Reihe von linken und linksradikalen Freunden in West-Berlin und in der Bundesrepublik. Und wir haben uns früher ab und zu davor in Ost-Berlin getroffen. Und das hatte eher so ein bisschen Folklore-Charakter immer. Ja? Da hat man sich immer so gegenseitig aufgezählt, was am System des anderen besser sei als am eigenen. Also ich habe irgendwie meinen Westfreunden immer erzählt, was am Westen alles besser ist. Und die haben mir immer erzählt, was im Osten alles besser ist. Was ich immer ein bisschen merkwürdig und ein bisschen absurd fand, aber irgendwie war das auch lustig und das hatte sowas Folkloristisches. Nun fiel die Mauer, nun stand ich, der Zoni, auf einmal bei denen an der Wohnungstür oder am Haus und das ging weiter. Und das hat mich dann tierisch irritiert und habe dann nach einer Weile festgestellt, dass es tatsächlich in bestimmten Milieus der alten Bundesrepublik eine Haltung gab, Freiheit ist etwas für die Konservativen, für die Rechten, das sind die Parolen von FDP und CDU, Freiheit muss man sich leisten können. Und da habe ich gestaunt, das war dann so auch meine erste große Überraschung, auch mein erster großer Bruch nach dem Mauerfall, weil ich damals schon fest davon überzeugt war und das auch bis heute geblieben bin, dass Freiheit eben nichts ist, was sich an Wohlstand, an materiellen Dingen misst, sondern für mich ist gewissermaßen die Freiheit die Grundlage und die Ausgangsbedingung für all das andere, was dann im Idealfall darauf aufbauen kann.
Dieses Nicht-Wertschätzen von Freiheit, dieses Denunzieren von Freiheit in Freiheit, wie Sie das schreiben, das werfen Sie auch unter anderem der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck vor für ihre Darstellung der DDR in ihren Büchern. In ihren Interviews ist natürlich eine andere Geschichte, aber in ihren Büchern könnte man natürlich auch sagen, das ist vielleicht auch Teil der Freiheit, ja, der Literaturfreiheit, die Dinge anders darzustellen, als sie objektiv zu betrachten würden.
Absolut. Das ist ein Grundprinzip der Freiheit, dass eben auch jeder erstmal sagen und denken kann, was er will. Aber zur Freiheit gehört auch die Freiheit, widersprechen zu können und die Freiheit, andere Meinungen zu kritisieren oder auch ad absurdum zu führen. Ganz im konkreten Fall von der ja in aller Welt geschätzten und mit vielen Preisen überhäuften Jenny Erpenbeck ging es mir eigentlich um einen Punkt. Mir geht es nicht um Frau Erpenbeck, sondern mir geht es um Aussagen, die sie trifft. Und es gibt zwei Aussagen, die mich sehr irritiert haben. Und mich irritiert, dass ich offenbar der Einzige bin, den das irritiert. Erstens sagt sie, unter anderem auch in Kairos, in diesem Roman, aber sie sagt es eben auch in Interviews, weil was man in Roman sagt, ist ja eigentlich ist irrelevant. Mhm. Aber ich beziehe mich auch immer auf ihre Interviews, das, was sie als reale Person sagt. Und da sagt sie, dass der Osten, die DDR und die Menschen eine Kraft von Zukunftsvisionen hätten, von Zukunftspotenzialen, von Potenzialen, Zukunft zu gestalten, und zwar mehr als alle anderen irgendwo sonst auf der Welt. Und das finde ich einigermaßen lächerlich und das bezeichne ich als Ostdeutschtümelei, als etwas, was man auch in anderen Milieus, gerade Ostdeutschlands, sehr wohl beobachten können, dass viele glauben, sie sind der Mittelpunkt der Welt und ihre Erfahrungen sind einzigartig auf der Welt. Dass viele glauben, Brüche im Leben von Biografien gibt es nur in Ostdeutschland. Dabei gibt es Brüche in Biografien überall auf der Welt, sogar in Nordrhein-Westfalen oder hier in Hessen. Und das ist etwas, was in vielen Menschen in Ostdeutschland sozusagen, das wollen die nicht mehr hören. Und das Zweite, was mich ein bisschen irritiert, dass das niemand richtig aufgegriffen hat, dass sie nicht nur in den Romanen, sondern auch in ihren Interviews den Westen real, wie er ist, als gewissermaßen das Dunkle, das Böse, das Heruntergekommene zeichnet. Naja, und dann nehme ich mir das Recht raus zu sagen, nö, ich glaube, da irrt sie sich. Und das gefällt vielen nicht, das gefällt auch ihren Literaturkritikern nicht, die sie sozusagen hochloben. Ich kann das gut aushalten, dass dann meine Bücher auch in die Tonne fallen. Ich finde das sowieso irgendwie ein bisschen absurd, dass öffentlich Bücher in irgendwelche Tonnen geworfen werden. Und wenn das mir dann sozusagen geschieht, dann sage ich, okay, dann adelt mich doch so mit eurer Tonne.
Amen. Sie schreiben über Ostalgie und dass viele Menschen die Diktatur verklären, auch die Unfreiheit vergessen. Ines Geipel schreibt in ihrem aktuellen Buch Fabelland, Zitat, die Opfer der SED-Diktatur sind zerstritten. Einige erzählen das Gegenteil von dem, was sie vor 30 Jahren wussten. Erleben Sie das auch so, dass auch einige derjenigen, die Sie zu den 89ern zählen, also zu denjenigen, die diese Revolution getragen haben, heute keine mehr sein wollen, keine 89er mehr sein wollen?
Also ich habe ja vor 15 Jahren ein Buch geschrieben, Endspiel, die Revolution von 1989 in der DDR. Und in diesem Buch habe ich etwas gezeigt, was vielen nicht so bewusst ist. Es gab und gibt in der Diktatur keine Politik. Zur Politik gehört, dass es eine Aushandlungsarena ist, dass verschiedene Entwürfe miteinander konkurrieren, dass man Kompromisse sucht. Und diese Form von Politik gab es auch in der DDR nicht. Menschen, die dort Oberbürgermeister waren, die waren keine Politiker, das waren Funktionäre, die eingesetzt worden sind. Und das, was die Opposition 1989 und in den Jahren vorher machte, war, einen langen, mühsamen Weg zur Politik zu suchen, überhaupt politisch
überhaupt
zu werden.
Überhaupt soziale Bewegung sein zu können, unter Beobachtung, unter Bedrohung.
Aber der entscheidende Punkt ist, dass diese Opposition sehr früh anfing, sich auszudifferenzieren, was zur Demokratie dazu zählt. Dass man eben nicht alle hinter einer Fahne hermarschieren, sondern dass es verschiedene Ideen gibt, die miteinander konkurrieren. Der Ausdruck dessen war im Herbst 1989, dass es eben nicht nur das Neue Forum gab, sondern eben auch Demokratie jetzt, die Sozialdemokratische Partei, Initiative Frieden und Menschenrechte und viele andere. Das wurde damals als Schwäche der Revolution bezeichnet. Ich schreibe in diesem Buch, nein, das ist die Stärke, weil hier bereits der demokratische Ansatz kommt, dass verschiedene politische Ideen, Theorien, Ansätze miteinander konkurrieren. Und nichts anderes ist dann nach 1990 passiert in der Ausdifferenzierung auch der politischen Träger der Revolution. Und das ist nicht erst in den letzten Jahren passiert, sondern es ist von Anfang an ein geradezu notwendiger Prozess für die Etablierung einer starken Demokratie gewesen. Und natürlich sind da auch Menschen dabei, die in extremistische Positionen abgleiten. Und warum ist das natürlich, wenn ich das so sage? Wissen Sie, Widerstand und Opposition unter den harten Bedingungen einer Diktatur auszuüben, heißt ja nicht nur, dass sich dort die allerbesten Menschen, die allerhersten Helden der Gesellschaft sozusagen zueinander finden, sondern das ist auch ein Pool von Außenseitern, die sich dort immer treffen. Das ist im Nationalsozialismus gewesen, das ist heute in Russland so oder in Belarus und das war natürlich auch in der DDR so. Und insofern ist dann diese vielleicht auch irritierende Ausdifferenzierung nach dem Fall eines solchen Systems nur für diejenigen wirklich überraschend, die diese Ausdifferenzierung als etwas ansehen, was irgendwie ihrem homogenen Bild zum Beispiel von Opposition in der Diktatur widerspricht.
Kommen wir mal zum Titel Ihres Buches, Freiheitsschock. Das hat ja auch sowas von Erstarrung, von Paralysiertsein. Viele Menschen seien mit der Freiheit 1989 und danach überfordert gewesen, hätten das eher als eine Zumutung, als eine Errungenschaft erlebt. Das ging ja dem Westen nicht anders ein paar Jahrzehnte vorher. Auch da musste man Demokratie lernen über Jahrzehnte mühsam und es hat auch Jahrzehnte gedauert. Jetzt haben wir auch schon Jahrzehnte, die vergangen sind. Was war anders im Osten?
Wenn man jetzt den Vergleich zur Bundesrepublik bringt, dann muss man sagen, der Bundesrepublik ist etwas geschenkt worden. Die Re-Education im Verbund mit einem starken Wirtschaftsaufschwung, mit dem sogenannten Wirtschaftswunder. Das hatte auch eine gewisse deutsche Tradition. Und das führte dazu, dass in der Bundesrepublik Deutschland bis heute viele Menschen, anders als in den USA, als in Frankreich, als in England, glauben, dass Freiheits- und Demokratieversprechen automatisch auch an ein Wohlstandsversprechen gekoppelt ist. Das ist tatsächlich im Idealzustand nur zu haben. Das hat eigentlich erstmal miteinander gar nichts zu tun. Das ist gewissermaßen das Ziel, aber es gibt diesen Automatismus nicht. Und 1990, als die Revolution in der DDR von einer Minderheit gemacht wurde, von einer Minderheit gegen eine Minderheit, die Masse stand dazwischen und wartete ab, was welthistorisch gesehen völlig normal ist, weil alle Revolutionen nach diesem Prinzip ablaufen. Die politischen Eliten, die dann ab dem März, April 1990 aus der Bundesrepublik in die DDR kam, haben genau dieses Versprechen dann auch wieder in die DDR-Gesellschaft, die es ja damals noch war, getragen. Nämlich, wir bringen euch Demokratie, wir bringen euch Freiheit und wir bringen euch Wohlstand und zwar innerhalb kürzester Zeit. Das wurde noch gekoppelt mit einem paternalistischen Staats- und Gesellschaftsverständnis. Lasst uns nur machen, ihr müsst gar nichts machen.
Und das, schreiben Sie, kommt viel auch auf fruchtbaren Boden, weil so eine Staatsgläubigkeit zu einer der ostdeutschen Traditionen auch gehörte, weil man das gelernt hat, der Staat kümmert sich um alles.
Weil es dieses Staatsverständnis gab, dem Staat wurden Aufgaben bis zum heutigen Tag im Osten zugeschrieben, die mit einem liberalen Staatsverständnis nur sehr schwer in Einklang zu bringen sind. Zugleich ist praktisch auch ein Gesellschaftsverständnis transportiert worden, dem eben die eigentlichen emanzipatorischen und partizipatorischen Elemente, die ganz wichtig für die repräsentative Demokratie und die Freiheit sind, nicht eingeschrieben waren. Man konnte sich gewissermaßen zurücklehnen und das ist dann durch den herbeigewählten Schock in dem Jahr 1990, durch die Währungsunion, an dem Tag wurde alles anders, und zwar auf eine dramatische Art und Weise, eben geradezu zementiert. Und daran hat sich eigentlich bis zum heutigen Tage relativ wenig geändert, weil das auch vererbt worden ist, diese Grundhaltung in vielen ostdeutschen Familien. Und wenn man sich heute anschaut, stabil seit etwa 20 Jahren demoskopische Erhebung, wird man feststellen, dass die Hälfte bis zwei Drittel der ostdeutschen Bevölkerung nach staatsautoritären Modellen sozusagen sich streben, nach der harten Hand.
Ja. Und na, zumindest nach so einem Landesvater, so einer paternalistischen Figur.
Naja, ich meine, klar, so eine Figuren wie Stolpe in Brandenburg oder Biedenkopf in Sachsen haben das auch verkörpert, auch auf seine Art und Weise Kohl. Aber es geht tatsächlich bei diesen staatsautoritären Verhältnissen eben noch viel weiter. Deswegen ist es eben auch kein Zufall, dass AfD und BSW gerade in Ostdeutschland heute so einen großen Zuspruch haben. Es heißt nicht, dass das nicht woanders auch passieren wird. Das wird auch woanders passieren. Aber in Ostdeutschland passiert das in der Regel alles schneller, früher und radikaler. Und was in Ostdeutschland spezifisch ist, was es so Gott sei Dank bisher in anderen Teilen Westeuropas noch nicht gibt, die extreme Affinität zu Putin und dem Kreml-Regime. Sie haben diese Sehnsucht nach diesen staatsautoritären Verhältnissen und die werden dort verkörpert und das hat dann den, sozusagen noch den Höhepunkt darin, wo sie sich dann finden im Anti-Amerikanismus, wo man dann gewissermaßen das wunderbar als eine Projektionsfläche benutzen kann. Also insofern ist es relativ kompliziert und es ist vor allen Dingen auch sehr komplex. Es gibt da nicht nur so einen Strang, mit dem man das erklären kann.
Die DDR als Sehnsuchtsort, wie sie uns hier und da immer wieder begegnet. Dazu möchte ich zwei Zitate aus ihrem Buch bringen. Erstens, im SED-Staat stand eines ganz oben auf der ideologischen Agenda. Die Erziehung zum Hass. Hass auf den Klassenfeind, Hass auf den Kapitalismus, Hass auf den Kapitalisten, Hass auf den Abweichler. Und zweitens, die DDR war mitnichten eine solidarische, eine hilfsbereite oder sonderlich warme Gesellschaft. Jede Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit den Schwachen, den Rändern, den Ausgegrenzten, den Wenigen, den nicht zum Mainstream dazugehörenden umgeht. Und dann schreiben Sie auch etwas über den Umgang, nicht nur mit der Opposition, sondern auch mit den alten oder behinderten Menschen. Sätze wie solche, so klare Sätze, die hört man selten, hat Ihrer Ansicht nach die gesellschaftliche Aufarbeitung dieser Diktatur also versagt, wenn man sich nach so einem kuscheligen Ort auf einmal sehnt?
Also ich versuche das ja eben an sehr vielen Beispielen auch deutlich zu machen, auch an persönlichen Beispielen. In meiner Familie gab es drei sehr stark eingeschränkte, sehr stark behinderte junge Menschen, körperlich wie geistig Behinderte. Und zwei davon sind jung gestorben. Für den dritten bin ich mittlerweile selbst sozusagen staatlich bestellter Betreuer. Und was ich da als Kind und Jugendlicher erlebt habe, ist das weiße Band, das ist der Postfaschismus, das war Faschismus auf der Straße und im Alltag. Und das sind Dinge, die nicht einfach weggegangen sind. Über die Hälfte der Ostdeutschen nach demoskopischen Erhebungen vom letzten Jahr sind heute noch der Meinung, es gibt unwertes Leben. Und das kommt nicht einfach irgendwo her, sondern es hat etwas mit Menschenbildern zu tun, die vermittelt werden. Und im Zentrum des Menschenbildes, was in der DDR Tag für Tag von morgens bis abends, von der Wiege bis zur Bahre vermittelt wurde, in der Schule, in den Medien, in der Armee, an der Universität, überall, war Hass. Hass auf das andere, Hass auf das, was nicht in dieses System passte. Und das wurde immer noch gekoppelt mit: Wenn man gegen etwas war, wenn man kritisiert hat, dann war der erste Spruch, den jeder hörte: Du bist wohl nicht für den Frieden. Alles war für den Frieden. Jeder, mein Arbeitsplatz, mein Kampfplatz für den Frieden war eine Losung, die überall hing, egal worum es ging. Und das hat Folgen. Und die Aufarbeitung muss man, glaube ich, in zwei Linien sich anschauen. Es gibt heute kaum ein anderes Gebiet der deutschen Geschichte, was wissenschaftlich so intensiv und so breit erforscht worden ist wie die DDR-Geschichte. Aber die Aufarbeitung ist ein gesellschaftspolitischer und ein individueller Prozess. Und da würde ich sagen, trotz der vielen Milliarden, die in diese Aufarbeitungsindustrie, muss man ja fast sagen, und ich war Teil dieses Prozesses von Anfang an, seit 1990, also es ist eben auch eine starke Selbstkritik, die ich da äußere, trotz der vielen Milliarden, die da reingegangen sind, verpuffte das gewissermaßen an der Wohnungstür. An den Armutstischen werden eben heute andere Geschichten erzählt, andere Erfahrungen und Erlebnisse, was erstmal nicht das Problem ist. Das Problem ist, dass sie öffentlich, auch in den Schulen und woanders, nicht hinreichend so kontrastiert werden, dass ein individueller Aufarbeitungsprozess auch in Größenordnung stattfindet, der dann sagt: Ja, was habe ich eigentlich gemacht? Papa, was hast denn du eigentlich gemacht? Oma, was hast du eigentlich in der Diktatur gemacht? Dass ein solcher Prozess stattfindet, natürlich gibt es immer wieder mal so eine Beispiele, aber im Kern gibt es heute eine Hauptbewegung in Ostdeutschland, die DDR zurückhaben will, aber nicht so, wie sie war. Eine DDR ohne Mauer, eine DDR ohne Ideologie, eine DDR ohne Reisebeschränkungen. Da sehen sich Millionen Menschen, und deswegen rede ich vom Sehnsuchtsort, nach einer DDR, wie sie nie existierte. Aber das ist gleichzeitig und auch Ausdruck davon, wie die Aufarbeitung, auch die individuelle Aufarbeitung, millionenfach scheiterte.
Sie schreiben ja auch sehr empathisch über den Transformationsprozess. Sie schreiben über Veränderungserschöpfung in Ostdeutschland, die sich gut nachvollziehen lässt. Sie erklären noch mal genau, was es bedeutete, dass das DDR-System Arbeit zusammenbrach mit all den sozialen Einrichtungen, Angeboten, Freizeitgruppen, was für die einen halt Zwang war, war für viele Zugehörigkeit. Und natürlich gab und gibt es auch die Arroganz des Westens. ein großes Desinteresse wahrscheinlich auch. Sie benennen den Zwang zur Anpassung für Ostdeutsche. Und dennoch ist es Ihnen wichtig zu betonen, dass der Osten kein Kolonisierungsobjekt war, sondern ein Transformationssubjekt. Wenn Sie jetzt mit dem Buch oder auch sonst auf öffentliche Veranstaltungen gehen, welche Reaktion gibt es auf solch einen Satz?
Also in Veranstaltungen, in denen ich rede, kommen die Leute, die bereit sind, darüber zu diskutieren. Die, um die es gewissermaßen geht, die gehen nicht in so eine Veranstaltung. Die entziehen sich auch Debatten. Wir haben das an vielen Orten erlebt. Ich war ja auch Teil dieser vom PEN Berlin organisierten Diskussionsreihe in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Ich habe mit Dirk Oschmann die erste Veranstaltung gemacht in Chemnitz.
Für Meinungsfreiheit.
Da kamen hunderte Leute, aber das waren eben alles sehr diskussionsbreite, diskussionswillige Menschen. Und da gab es mal eine Geschichte in einem Ort, da hat sich dann mal jemand getraut, sich hinzustellen und hat gesagt, ja, ihr könnt mich mal alle, ich wähle AfD. Und was passierte? Der bekam Beifall, weil endlich mal jemand dabei war, der eine andere Meinung hatte. Und dahinter steht tatsächlich das Problem, dass wir eben, ich benutze dieses Wort ungern, aber in dem Falle benutze ich es mal, dass wir eben alle auch in unseren Blasen leben, in unseren Diskussionsblasen und die anderen nicht mehr erreichen. Und ich schreibe am Anfang dieses Buches, weil ich das eben weiß, dieses Buch ist sinnlos. Die, die es lesen, die wissen das alle. Und die, die es lesen sollten, die lesen es nicht. Und warum habe ich es trotzdem geschrieben? Weil ich eitel bin, weil ich nichts anderes kann. Aber weil ich auch glaube, dass man mit Argumenten das demokratische, das freiheitsliebende Lager unterstützen muss. Dass man eben auch den Menschen Argumente in die Hand geben sollte, die vielleicht nicht die Zeit haben, wie ich, den ganzen Tag mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, jahrzehntelang. Weil ich eben auch der Überzeugung bin, dass wir seit Jahren in unserer Gesellschaft, in unserer Öffentlichkeit einen großen Fehler machen. Wir springen über jedes Stöckchen, was uns die Extremisten hinhalten. Davon müssen wir wegkommen. Wir müssen sozusagen unter Demokraten, unter freiheitsliebenden Menschen unsere eigenen Themen besetzen. Wir dürfen uns die nicht aufdrängen lassen und wir müssen akzeptieren, dass es einen Teil in der Gesellschaft gibt, der für unser politisches System gegenwärtig nicht ansprechbar ist, den wir dafür auch nicht gewinnen können. Aber wir selber können uns stärker machen, indem wir eben auf Aufklärung und auf das Wort und auf Argumente setzen. Und das ist jedenfalls meine feste Überzeugung und deswegen habe ich dieses Teil geschrieben.
Vielen Dank. Ilko Sascha Kowalczuk war das und wir sprachen über sein Buch Freiheitsschock, eine andere Geschichte Ostdeutschlands von 1989 bis heute. Im Verlag CH Beck erschienen, 240 Seiten, 22 €.